Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet. Im Namen unserer gesamten Redaktion im Funkhaus in Bukarest möchte ich Sie zu einer neuen Sendung in deutscher Sprache begrüßen. Mein Name ist Alex Gröblacher. Auch diesmal haben wir für Sie hoffentlich interessante und abwechslungsreiche Inhalte vorbereitet. Zunächst hören Sie im Funkjournal aktuelle Informationen und im weiteren Verlauf gibt es dann im Feature-Teil ausführlichere Hintergrundberichte zu relevanten Themen aus möglichst vielen Bereichen. Vielen Dank, dass Sie auch heute eingeschaltet haben. Zu Beginn der Sendung bringen wir wie üblich die Nachrichten.
Funkjournal.
Nach dem Rücktritt von Premierminister Marcel Ciolacu als Vorsitzender der regierenden Sozialdemokraten wird Victor Negrescu die Partei kommissarisch führen. Auch beim liberalen Koalitionspartner der PNL trat Nicolae Ciucă, der große Verlierer der ersten Runde der Präsidentschaftswahlen, zurück. Der Interimsvorsitz der Liberalen wird derzeit von Ilie Bolojan, einem der wichtigsten Spitzenpolitiker der Partei, übernommen. Er hat bereits angekündigt, dass seine Partei die Kandidatur der bürgerlichen proeuropäischen Kandidatin Elena Lasconi unterstützen wird, die am 8. Dezember gegen den prorussischen Extremisten Călin Georgescu antritt. Die Plenumstagung des Europäischen Parlaments soll am Mittwoch über die neue EU-Kommission abstimmen. Die Diskussionen im Parlament werden sich außerdem auf die europäische Unterstützung für Kiew vor dem Hintergrund einer bedeutenden nordkoreanischen Militärpräsenz an der ukrainischen Front zur Verstärkung der russischen Truppen sowie auf die Situation im Gazastreifen konzentrieren. Debatten gehen auch der Verabschiedung der neuen Haushaltskonstruktion für 2025 voraus. Nach Angaben des rumänischen Europaabgeordneten Victor Negrescu hat das Parlament erreicht, dass der Haushalt für das nächste Jahr um 10 Milliarden Euro größer ist als der diesjährige. Es handelt sich um einen Haushalt mit fast 199,5 Milliarden Euro an Verpflichtungen und 155 Milliarden Euro an Zahlungen. Dieser Betrag berücksichtigt auch die Mittel für besondere Instrumente, die sich dem mehrjährigen Finanzrahmen entziehen. Später wird sich die Diskussion auch um den vollständigen Beitritt Rumäniens und Bulgariens zum Schengen-Raum drehen, ein Thema, das kurz nach der Entscheidung Wiens, sein Veto dagegen aufzuheben, wieder aktuell wird. Die Debatte könnte sich auch auf das Risiko konzentrieren, dass das niederländische Parlament Anfang Dezember den Beitritt blockieren könnte. Rumänien leidet unter Ärztemangel. Bei Allgemeinmedizinern beträgt das Defizit derzeit 1130 Fachkräfte, davon über 900 in ländlichen Gebieten, warnte die Vorsitzende der Nationalen Krankenkasse Valeria Herder. Sie erklärte, dass über 20% der rumänischen Hausärzte mehr als 70 Jahre alt seien. In Rumänien gibt es in mehr als 300 Gemeinden keine Allgemeinmediziner mehr, und der durchschnittliche Patientenbestand eines Hausarztes ist auf dem Land um 50% höher als in der Stadt. Mehr als ein Viertel der Bevölkerung in Rumänien ist nicht krankenversichert. Rund 2500 Soldaten des Verteidigungsministeriums, des Innenministeriums, des rumänischen Geheimdienstes, des Telekommunikationsdienstes, der Nationalen Gefängnisverwaltung und der Zollbehörde, unterstützt von 190 Fahrzeugen und 45 Flugapparaten, werden am Sonntag an der Militärparade anlässlich des Nationalfeiertags am 1. Dezember teilnehmen. 240 ausländische Soldaten der alliierten Länder werden sich an der Parade neben den rumänischen Streitkräften beteiligen. Die ausländischen Kontingente werden von 21 Fahrzeugen und Kampfflugzeugen unterstützt. Israel und die vom Iran unterstützte libanesische Hisbollah stehen kurz davor, ein Waffenstillstandsabkommen zu verkünden. Libanesischen Quellen zufolge sollen die Präsidenten der USA und Frankreichs die Waffenruhe verkünden, die nach bedeutenden internationalen Vermittlungsbemühungen zustande gekommen ist. Der Waffenstillstand wird noch nicht von allen beteiligten politischen Kräften akzeptiert. Der israelische Premierminister Benjamin Netanyahu wird am Dienstag Gespräche mit den Führern der politischen Fraktionen der Regierungskoalition führen, um sie davon zu überzeugen, das Abkommen zu unterstützen. Am Nachmittag wird Netanyahu eine Sitzung des Kabinetts für Politik und Sicherheit einberufen, um auch dessen Unterstützung für die Unterzeichnung des Waffenstillstands zu erhalten. Laut dem Korrespondenten von Radio Rumänien garantiert das Abkommen, dass Israel im Libanon frei agieren kann, wenn die Bedingungen des Abkommens verletzt werden. Das waren die Nachrichten.
Sie hören das Funkjournal von RRI. Die Koalitionsparteien PSD und PNL müssen auf das klägliche Scheitern bei den Präsidentschaftswahlen reagieren. Momentan haben ihre Vorsitzenden jeweils ihren Rücktritt eingereicht. Dazu ein Hintergrundbericht von Stefan Stoiker. Ich bin Alex Terescu. Am 9. Juni hatten die mitregierenden Sozialdemokraten und Liberalen die Europawahlen mit einem deutlichen Vorsprung gewonnen. Mit gemeinsamen oder getrennten Kandidatenlisten hatten sie auch die Kommunalwahlen für sich entschieden. Dabei wurden die meisten Bürgermeister- und Kreisratssitze von den Sozialdemokraten besetzt. Nichts deutete also auf das Desaster in der ersten Runde der Präsidentschaftswahl hin. Die liberalen und sozialdemokratischen Aspiranten auf das höchste Amt haben sich mit zwei historischen Misserfolgen einen Namen gemacht. Der PNL-Vorsitzende Nicolae Ciucă landete mit weniger als 9% auf dem 5. Platz. Er ist damit der erste liberale Kandidat, der keine zweistellige Zahl erreicht. Der PSD-Vorsitzende Marcel Ciolacu, der als Favorit für die erste Wahlrunde galt, belegte mit 19% nur den 3. Platz. Er ist der erste Kandidat der linksorientierten Partei, der nicht in die Stichwahl einzieht. Beide übernahmen die Verantwortung für ihre Niederlagen und traten von ihren Ämtern als Parteivorsitzende zurück. Die Parlamentswahlen finden am 1. Dezember statt, zwischen den beiden Runden der Präsidentschaftswahlen. Und die Koalitionsparteien müssen sich schnell von dem Wahlschock erholen. Die PSD will bei den Parlamentswahlen das Vertrauen der Rumänen zurückgewinnen und wird einen neuen Ansatz für die Kommunikation mit den Bürgern entwickeln, sagte der Vizepräsident der Partei und des Europäischen Parlaments Victor Negrescu. Er soll bis zu den Parlamentswahlen für die politische Kommunikation zuständig sein. Negrescu glaubt, dass eine starke Vertretung sozialdemokratischer Werte im nächsten Parlament notwendig ist und behauptet, dass die PSD ihre Bemühungen verstärken wird. Die Partei nehme sich vor, den Rumänen besser zu erklären, was sie im Falle eines Wahlerfolgs zu tun gedenkt. Hierzu sagte Negrescu, wir zitieren, »Wir haben wichtige Ergebnisse in Bezug auf die Regierungsführung erzielt und in diesem Sinne werden wir auch einen neuen Ansatz für die Kommunikation mit den Bürgern entwickeln. Wir wollen viel direkter, viel offener sein und ihnen mitteilen, was wir erreichen konnten und was wir uns vornehmen.« Zitat Ende. Bei den Liberalen trat die gesamte Parteiführung zurück und Ilie Bolojan wurde zum Interimspräsidenten ernannt. Sein Name steht für die Erfolge in der Verwaltung und Wirtschaft im Landkreis Bihor und der Kreishauptstadt Großwadein. Bolojan kündigte an, dass die PNL den proeuropäischen Kurs und die Mitte-Rechts-Politik Rumäniens unterstützen werde. Deshalb werde die Partei bei der kommenden Stichwahl Elena Lasconi unterstützen, die Vorsitzende der Bürgerlichen Union rettet Rumänien, und das ohne vorherige Verhandlungen. Am 8. Dezember tritt Lasconi in der Stichwahl gegen den überraschenden Sieger der ersten Wahlrunde, Călin Georgescu, an. Georgescu wird wegen seiner extremistischen und pro-russischen Ansichten allgemein als gefährlich eingeschätzt. Bolojan betonte, dass die Liberalen in der kommenden Legislaturperiode eine öffentliche Politik im Parlament unterstützen werden, die auf mehr Effizienz im Staat und weniger Verschwendung setzt. Die Liberalen wollen die Entwicklung lokaler Gemeinschaften fördern, die Rechtsstaatlichkeit stärken und ein unabhängiges Justizsystem unterstützen. Ihr Fokus liegt auf Fairness, Meritokratie und klaren Regeln für korrektes Verhalten in der Gesellschaft.
Das Funkjournal von Radio Rumänien International geht weiter mit dem zweiten Hintergrundbericht. Die Bukarester haben am Sonntag sowohl für die Präsidentschaftswahlen als auch für das Referendum gestimmt, zu dem der Bürgermeister der Hauptstadt Nicu Jordan aufgerufen hatte. Einzelheiten zu diesem Thema kennt Leila Kamil, am Mikrofon ist Anna Nedelea. Am 24. November, dem Tag der ersten Runde der rumänischen Präsidentschaftswahlen, waren die Bukarester Bürger auch zu einem vom Bürgermeister Nicu Jordan initiierten Referendum aufgerufen. Die Wähler mussten zwei vom Bürgermeister vorgeschlagene Fragen und auf Initiative der Sozialdemokraten eine dritte Frage beantworten, die sich auf die Bekämpfung des Drogenkonsums in Schulen bezog. Die erste Frage lautete, ob die Wähler damit einverstanden sind, dass die Aufteilung der Gelder zwischen dem Rathaus und der Regierung vom Generalrat vorgenommen wird und nicht wie bisher von der Regierung und dem Parlament. Die zweite Frage lautete, ob die Wähler damit einverstanden sind, dass das Rathaus alle Baugenehmigungen in der Stadt und die Stadtplanungsdokumente ausstellen sollte. Die letzte Frage lautete, ob die Bukarester Bürger wollen, dass sich die Stadtverwaltung mit der Drogenprävention in den Schulen befasst. Nach Angaben der Ständigen Wahlbehörde haben 731.000 Bürger an dem Referendum teilgenommen. Das sind 40,96% aller Wahlberechtigten. Das Referendum überschritt somit das Quorum von 30% und erhielt laut den Ergebnissen eine Mehrheit für die drei Vorschläge. Laut einer Umfrage des Instituts Kurs stimmten 97% der Wähler für die Zentralisierung der Baugenehmigungen in der Hauptstadt, 64% stimmten dem Vorschlag zu, die Gelder zwischen der Stadt und den Bezirksrathäusern aufzuteilen und 82% stimmten für das Programm zur Verhinderung des Drogenkonsums an Schulen. Die Abstimmung muss noch vom Parlament bestätigt werden. Ich möchte den Bukarester Bürgern danken, die an dem Referendum teilgenommen haben. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie erkannt haben, wie groß die Bedeutung dieser Volksabstimmung für die Stadt ist, sagte Bürgermeister Nicu Jordan auf einer Pressekonferenz. Er sagte im Anschluss, dass die Stadt durch ihren Willen zur Normalität und zur Vernunft zurückkehrt, von der sie vor 20 Jahren durch politische Spiele entführt wurde, die die Organisation der Stadt ad absurdum führten. Gleichzeitig warnte der Bürgermeister die Bürger von Bukarest, dass die großen Arbeiten, die die Stadt braucht, Zeit für Verwaltungsverfahren benötigen. Generalbürgermeister Nicu Jordan sagte nach den Ergebnissen auch, dass die politischen Parteien den Willen von 500.000 Bukarester Bürger nicht ignorieren können und forderte, dass ihr Wille in Gesetze umgesetzt wird. In der Debatte, die wir in einigen Wochen über das nationale Haushaltsgesetz führen werden, sollten die Ergebnisse des Referendums berücksichtigt werden. In der Debatte, die wir in der ersten Hälfte des Jahres 2025 über das Baugesetzbuch rumänischer Städte führen werden, sollte das Ergebnis des Referendums berücksichtigt werden. Und das Steuergesetzbuch sollte entsprechend dem Ergebnis des Referendums in der ersten Hälfte des Jahres 2025 geändert werden. Nicu Jordan behauptete auch, dass nach dem lokalen Referendum die Gelder besser zugewiesen und die Genehmigungen in der Stadtplanung rechtmäßig erteilt werden.
Sie hören Radio Rumänien International.
Musik.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Der Museumskomplex Orhăiul Vechi liegt im Rautal, einem rechten Nebenfluss des Dniester, in der Republik Moldawien. Das Kultur-Naturreservat Orhăiul Vechi hat einen besonderen Status und ist die wichtigste Kulturstätte in der Republik Moldau. Es ist im Begriff, zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt zu werden. Der Komplex umfasst mehrere Dutzend Hektar der mittelalterlichen Stadt Orhei, einer Siedlung aus dem 13. bis zum 16. Jahrhundert, die später in Orhăiul Vechi, dem alten Orhei, umbenannt wurde. Die ursprüngliche Siedlung wurde aufgegeben und eine neue Stadt gleichen Namens, das heutige Orhei im Bezirk Orhei der Republik Moldau, wurde an anderer Stelle gegründet. Der Komplex umfasst zwei große Landzungen, Peștere und Botuceni, und drei angrenzende kleinere Landzungen, Potarca, Selitra und Skok, auf deren Gebiet sich die Ruinen von Festungen, Wohnhäusern, Bädern und Kultstätten, einschließlich Höhlenklöstern, sowohl aus der tatarisch-mongolischen Zeit, also aus dem 13. bis 14. Jahrhundert, als auch aus der moldauischen Zeit, dem 15. bis 16. Jahrhundert, befinden. Der Orhăiul Vechi-Komplex bildet ein System aus kulturellen und natürlichen Elementen. Archaische Naturlandschaft, biologische Vielfalt, außergewöhnliche archäologische Umgebung, historisch-architektonische Vielfalt, traditioneller ländlicher Lebensraum und ethnografische Originalität. Die mittelalterliche Siedlung Orhăiul Vechi durchlief mehrere Entwicklungsphasen. Im 12. bis 14. Jahrhundert war dies der Zeitraum bis zur tatarisch-mongolischen Invasion, der Beginn der Entwicklung der mittelalterlichen Siedlung. Es wird angenommen, dass die Zitadelle aus Holz und Erde in dieser Periode gebaut wurde. Die Zeit der Goldenen Horde im 14. Jahrhundert, aus der auch die steinerne Zitadelle stammt. Zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert wurde die Siedlung in den moldawischen Staat eingegliedert. Eine Zeit der Umwandlung der östlichen Stadt in eine moldawische Stadt. Während der Herrschaft von Stefan dem Großen, 1438-1504, wurde die steinerne Festung repariert und befestigt. In den 60er Jahren des 15. Jahrhunderts wurde die Zitadelle von Orhei errichtet, das Zentrum der Verteidigung der östlichen Grenzen des Landes gegen die Tataren-Invasionen. Die Tatareneinfälle im Sommer 1469 veranlassten Stefan den Großen, Maßnahmen zur Verstärkung der Landesverteidigung entlang des Dniester zu ergreifen. Und er begann mit dem Bau einer befestigten Festung in Orhei. Sowohl die archäologischen Ausgrabungen, bei denen die Fundamente der Zitadelle freigelegt wurden, als auch die Dokumente der damaligen Zeit, sprechen von diesen Ereignissen. So wird in der Eigentumsurkunde von Stefan dem Großen vom 1. April 1470 zum ersten Mal ein Pârcălab, das heißt ein militärischer Befehlshaber der Festung von Orhei, erwähnt, der, wie damals üblich, sowohl militärische als auch administrative Aufgaben in Orhei wahrnahm. Die Periode des Niedergangs beginnt in der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Beginn des 17. Jahrhunderts, als die Bewohner das alte Orhei verließen und in die neue Siedlung, das heutige Orhei, zogen. Die steinerne Festung wurde zerstört. Wir diskutierten die Geschichte von Orhăiul Vechi mit Stefan Kelban, dem Leiter des Dienstes für Archäologie und Ethnographie des Reservats.
Orhăiul Vechi ist eine Reservatie cultural-naturale.
Orhăiul Vechi ist ein natürliches Kulturreservat, das 1968 gegründet wurde, aber im Laufe der Jahre mehrere Umstrukturierungen und Reorganisationen durchlaufen hat. Das Reservat umfasst 7 Ortschaften und hat zum Ziel, sowohl das natürliche als auch das kulturelle Erbe der Region zu erhalten. Dies war einer der Hauptgründe für die Einrichtung des Schutzgebiets, denn es ist wahrscheinlich eines der Gebiete mit der größten Dichte an archäologischem, ethnografischem und immateriellem Erbe. Es ist also ein Gebiet, in dem sich das kulturelle Erbe noch recht gut erhalten hat. Die Höhlenklöster von Orhăiul Vechi sind eine Gruppe von Felsenresten in den Kalksteinfelsen des Răut-Flusstals. Diese äußerst attraktive Touristenattraktion umfasst etwa 350 Felsenreste, von denen etwa 100 von Menschenhand geschaffene Räume sind, der Rest sind Karstformationen, die in 6 Komplexen gruppiert sind. Dazu gehören klar umrissene Klöster, unterirdische Kirchen, Galerien und Keller. Stefan Kelban spricht mit uns über die Höhlenklöster und das Reservat. Dies ist wahrscheinlich der Mittelpunkt für viele. Aber das Reservat hat noch viel mehr zu bieten. Zum Beispiel die Ruinen der Tatarenstadt, einer Stadt, die hier im 14. Jahrhundert für eine recht kurze Zeit existierte. Aber sie ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Einschließlich der Ruinen einer Moschee, die gemessen an der Fläche die größte Moschee in Südosteuropa gewesen sein dürfte. Stefan Kelban erzählte uns auch von dem Museumskomplex Orheiulvek.
Museum der Ethnographie ist ein Modell der Architektur.
Das Museum für Ethnographie ist ein Modell der traditionellen Architektur, für das zentrale Gebiet der Republik Moldau spezifisch. Genauer gesagt, für das Ende des 19. und den Beginn des 20. Jahrhunderts. Dieses Haus wurde vor kurzem mit EU-Mitteln restauriert, wobei ausschließlich traditionelle Materialien und Techniken verwendet wurden. Am Ende unseres Gesprächs gab uns Stefan Kelban noch einige Details über das klösterliche Leben im Höhlenkloster Orheiulvek. Es wird angenommen, dass das Kloster ursprünglich von 12 Mönchen bewohnt wurde. Es sind nämlich 12 Mönchhütten und jede Hütte war für eine individuelle Besetzung vorgesehen. Also waren insgesamt 12 Mönche dort. Das genaue Jahr, in dem es erbaut wurde, ist nicht bekannt, aber irgendwo zwischen dem 14. und 15. Jahrhundert.
Sie hören Radio Rumänien International.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit klassischer Musik. Der Protagonist der heutigen Musiksendung ist der Komponist Dan Buciu, der am 18. November 1943 als Sohn von Mircea Buciu, einem führenden Vertreter der rumänischen Kantorschule, geboren wurde. Dan Buciu studierte am Konservatorium Ciprian Porumbescu, der berühmten Akademie in Bukarest, wo er Schüler von berühmten rumänischen Künstlern wie Tiberiu Olach, Zeno Vancea, Tudor Ciortea oder Aurel Stroie, allesamt Persönlichkeiten der rumänischen Kultur, wurde. Der Komponist Dan Buciu hat in seiner Karriere die verschiedenen Formen der künstlerischen Verkörperung in Angriff genommen. Chormusik, symphonische und vokalsymphonische Musik, Kammermusik und instrumentale Miniatur, wobei er seinen Stil mit jeder neuen Kreation formte. Wir schlagen Ihnen nun vor, eines seiner großen und originellen Chorwerke mit elektronischer Instrumentalunterstützung zu hören, das Gedicht Hiroshimas Lächeln für Chor, Rezitator und Magnetband in der diskografischen Version des Nationalen Kammerchors Madrigal Marin Constantin, aufgenommen auf LP-Format unter der Leitung des wertvollen rumänischen Dirigenten Marin Constantin.
pielea împărjolită, cu statura goală, iertare, Hiroshima! Iertare pentru fiecare pas ce atinge o rană, rupe o cicatrice. Iertare pentru fiecare privire ce chiar de invidioasă doare. Iertare pentru fiecare cuvânt ce tulbură văzduhul în care-ți cauți copii, noroadele de prunci pe veci pierduți, mormânt inexistent, vânt.
poftești, prietene, și vezi ce-a fost, ce e, și povestești.
Auf dem Gebiet des Chorgesangs hat der Musiker dann Buccio im Laufe der Jahre seine gründliche Kenntnis des gesamten lokalen Repertoires und nicht nur dieses unter Beweis gestellt, indem er Stücke für alle Arten von Vokalensemble schuf, deren Inspirationsquellen sowohl aus der Literatur bekannter Dichter als auch aus populären Versen stammen. Unter den Werken des Autors Dan Buccio befindet sich auch eine Miniatur mit dem Titel Visare, die als Hommage an den Komponisten Paul Constantinescu gedacht ist. Wir laden Sie ein, dieses Werk für eine Vokalgruppe zu hören, und zwar in der Interpretationsfassung des Kammerchors Preludiu Voico Enăchescu aus Bukarest, der seit Jahren von unserem geschätzten Dirigenten Voico Enăchescu geleitet wird.
Thank you.
Sie hören Radio Rumänien International.
Liebe Hörerfreunde, Radio Rumänien International setzt seine traditionelle Meinungsumfrage zur Persönlichkeit des Jahres fort. Unsere Hörerinnen und Hörer sowie Nutzer des Internets und der sozialen Netzwerke sind auch dieses Jahr angeregt, sich einer neuen Aufgabe zu stellen. In diesem für uns alle komplizierten und schwierigen Jahr 2024. Es war ein schwieriges Jahr wegen des anhaltenden Krieges, den Russland in der Ukraine führt, der Konflikte im Nahen Osten und der globalen Erwärmung, die zum wärmsten Jahr seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen geführt hat. Bitte entscheiden Sie, welche Persönlichkeit der Gegenwart in diesem Jahr den größten positiven Einfluss auf die Welt hatte. Wir bereiten uns darauf vor, auf Grundlage Ihrer schriftlichen Vorschläge die Persönlichkeit des Jahres bei Radio Rumänien International zu nominieren. Wer könnte es sein und vor allem warum? Wird es eine bekannte Persönlichkeit sein oder jemand, der der breiten Öffentlichkeit unbekannt ist, aber eine beispielhafte Geschichte hat? Die Entscheidung liegt, wie immer, bei Ihnen. Bitte senden Sie uns Ihre Vorschläge und Ihre Begründung so bald wie möglich per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Als Kommentar zu diesem Artikel direkt auf der Webseite www.rri.ro, auf unserem Facebook-Profil oder per WhatsApp an die Handynummer 0040 744 312 650. Ich wiederhole 0040 für Rumänien 744 312 650. Wir werden die Persönlichkeit des Jahres 2024 bei Radio Rumänien International am Mittwoch, den 1. Januar 2025, in unseren Sendungen und online bekannt geben. Machen Sie mit!
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Die banatschwäbische Erwachsenentanzgruppe Banater Kranz aus Temeschwar feierte Mitte November 5 Jahre Tätigkeit mit einem Traubenball. Der Jubiläumsball ereignete sich im Karl-Singer-Festsaal des Temeschwarer Adam-Müller-Guttenbrunn-Hauses. Mit dabei waren Mitglieder der deutschen Tanz- und Trachtengruppen aus mehreren Ortschaften West- und Nordwest-Rumäniens. Dazu hören Sie einen Beitrag von Adriana Delern von Radio Rumänien Temeschwar in unserer Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Den musikalischen Rahmen des Festes sicherten die Banater Musikanten aus Temeswar. Die 5 Jahre Tätigkeit der Erwachsenen-Tanzgruppe Banater Kranz wurden innerhalb eines Festaktes Revue passiert. Auch wenn es die Gruppe offiziell erst seit 5 Jahren gibt, beginnt ihre Geschichte viel früher, nämlich als die Kinder der aktuellen Mitglieder zu den banatschwäbischen Gruppen Händchen Klein und Banater Rosmarin kamen. So wuchsen die banatschwäbischen Tänze auch den Eltern ans Herz, auch wenn sie selbst aus unterschiedlichen Gemeinschaften stammen. Denn den Müttern und Vätern mit banatschwäbischen Wurzeln schlossen sich auch rumänische, ungarische oder andersethnische Eltern an. Alle Mitglieder, die heute den Banater Kranz bilden, wurden der Reihe nach vorgestellt. Durch das Festprogramm führten Beatrix Ferenc-Groß und Emanuel Nenadov.
Das waren 5 schöne Jahre. Von Anfang an bis heute kann ich bloß sagen, ich bin stolz auf unsere Gruppenkollegen. Ich bin stolz auf all die uns unterstützt haben über diese 5 Jahre. Es waren 5 Jahre, in denen wir gemeinsam verschiedene Projekte durchgezogen haben. Da kommen mir als erstes in den Gedanken die Schweineschlacht. Das war eine traditionelle Schweineschlacht, die wir in Wojtek durchgeführt haben, mit allem Drum und Dran, was Brauchtum betrifft. Das sind die ganzen Kirchweihfeste, wo wir immer eingeladen sind und wo ich auch und die ganze Gruppe gerne mitmacht. Da waren wir in so viele Ortschaften im Banat und außerhalb des Banats, zum Beispiel in Feket in Ungarn, da haben wir den tollsten Bürgermeister kennengelernt, den ich je gesehen habe. Voll engagiert in allem, was Musik betrifft und frohen Mut und guter Wille und gute Laune und so weiter. Da waren wir auch in Göppingen. Wir ziehen auch öfters Seminare durch verschiedene Projekte im Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus durch. Da sind meistens auch andere Gruppen eingeladen, weil wir ja, so wie der Name es sagt, Kranz, eine Brücke sein wollen über viele Ortschaften, was im Banat sind und nicht nur, damit wir die Gruppen irgendwie zusammenhalten und zusammenbringen, wenn es möglich ist. Weil in diesen Gruppen ja meistens Jugendliche sind, die heute tanzen, morgen haben sie keine Lust mehr. Bei uns, sozusagen den Oldies, ist das ein bisschen lockerer. Wir machen es gerne, wir machen es aus Spaß und haben immer eine Freude dabei, wenn wir sehen, dass ein oder zwei oder mehrere Jugendliche sich total engagieren und mitmachen und wenn sie dann auch selbst ständig weitermachen, das ist dann immer wunderschön.
Die Tätigkeit der Tanzgruppe Banater Kranz verläuft unter der Obhut des Temeswarer Deutschen Forums. Beim Jubiläumsfest waren Vertreter sowohl des Banater als auch des Temeswarer Forums zugegen. Edith Singer ist die Vorsitzende des Temeswarer Deutschen Forums.
Irgendwann, als diese Leute, die jetzt tanzen beim Banater Kranz, abends ihre Kinder holen kamen von den Tanzproben, habe ich irgendwie gesehen, als hätten sie auch ein bisschen mit den Füßen geschaukelt und zugeschaut. Und dann kam mir die Idee, ich habe gesagt, probiert es doch einmal. Lieber wie sitzen, probiert mal. Und so kam es dann dazu, dass die Banater Tanzgruppe gegründet wurde. Sie haben es wirklich versucht, sie haben Spaß gehabt und sie haben es gemeinsam gemacht.
An die Anfänge der Tanzgruppe Banater Kranz erinnert sich auch Gründungsmitglied Daniela Malanczuk.
Wir haben ziemlich lange da auf dem Korridor gesessen und irgendwann haben wir uns gedacht, es ist ziemlich traurig, dass dann, wenn wir mitmachen sollen, nicht auch richtig mittanzen können, denn wir konnten ja natürlich nicht alle Schritte und Tänze. Und so haben wir uns gedacht, es wäre an der Zeit, dass wir mindestens die Tänze lernen. Aber die Zeit ist vergangen, wir sind nach 5 Jahren da und haben so auch eine Tanzgruppe geschaffen in den 5 Jahren. Also mit sehr kleinen Schritten von Anfang bis jetzt.
Mit dabei ist seit dem Beginn der Tätigkeit auch Gertrude Plättlinger. Was für sie die banatschwäbischen Trachten sowie die Sitten und Bräuche bedeuten?
Es bedeutet die Heimat, es bedeutet das Elternhaus, es bedeutet die Schwaben, die um uns gelebt haben und noch da sind. Es bedeutet Zuhause.
Auch Annette Unterweger macht seit dem Tätigkeitsbeginn des Banater Kranzes mit und sie ist stolz darauf, bei den vielen Kirchweihfesten im Banat aktiv dabei sein zu dürfen.
Das ist für mich der größte Stolz, was es kann sein, dass wir bei Kirchweih, bei allen mit Trachten, mit der schwäbischen Trachten dabei sein können und sie pflegen können, der Brauchtum noch pflegen können. Vom Kindergarten auf waren die Kinder bei der Tanzgruppe, sind großgewachsen, jetzt fliegen sie aus von den Nestern, ne? Aber wir haben ihre Rollen übernommen.
Erstens haben wir mehr Freizeit, da die Kinder schon aus dem Haus sind,
fügt Daniela Malanczuk hinzu.
Und dann haben wir irgendwie in dieser Gruppe und mit dieser Tätigkeit eine Möglichkeit gefunden, diese Freizeit auch zu genießen und zu füllen.
Die Zeit, bis die Enkelkinder kommen, wird aktiv durch Tanzen überbrückt und das gemeinsam mit Gleichgesinnten, mit oder ohne Kinder und Enkelkinder, meint Emanuel Nenadov.
Wir haben 2 Gruppen Kollegen, die haben Enkelkinder, das sind Adam und Roswitha. Sie sind die erste von uns, die Enkelkinder haben, die sind leider noch klein, aber sie tanzen eifrig mit in den Tanzgruppen in der Schule und im Kindergarten. Unsere Kinder, die sind schon groß, die tanzen auch. Wir haben bei der Veranstaltung heute die Kinder aller Mitglieder auch ernannt. Das sind Alex, Martina, Joji, Tibi, Hanna, Michael und noch andere. Wir sind die Eltern von Kindern, die bei Tanzgruppen mitgemacht haben und wir tanzen jetzt extra als selbstständige Gruppe, bloß von älteren Leuten. Bei uns gibt es keine Beschränkungen. Die jungen Mitglieder, das sind zwei total Verliebte in was Brauchtum und schwäbische Volksmusik betrifft. Das ist der Flavius und der Alex. Kinder können sie für uns sein, weil sie sind im Alter unserer Kinder. Leider sind Gruppen nicht mehr aktiv, bei denen sie zusammen getanzt haben. Und damit sie nicht den Kontakt verlieren zu dem deutschen Brauchtum und zum Tanzen und zu den vielen Festen, was da immer organisiert werden, haben sie sich zu uns in die Gruppe eingeschlichen und machen es wunderbar. Sie haben kein Problem mit einer älteren Frau tanzen. Sie haben kein Problem, wenn wir mal an sie rangehen, elternhaft. Sie nehmen es hin, aber sie sind alle zwei tolle Kerle, kein Problem. Einwandfrei machen sie die Sache mit.
Glückwünsche zum Geburtstag übermittelten dem Banater Kranz Vertreter anderer Tanzgruppen aus dem Banat, dem Kreischgebiet und dem Satmarer Land. Sorana Baker seitens des Jugendtrachtenvereins Banater Rosmarin.
Lieber Banater Kranz, herzlichen Glückwunsch zu eurem Geburtstag. Es ist eine beeindruckende Leistung, all die Jahre mit Leidenschaft und Hingabe zu tanzen und fast bei allen Veranstaltungen dabei zu sein. Möge eure Freude am Tanz weiterhin euer Herz erfüllen und wenigstens unser Alter erreichen. Auf viele Jahre voller Rhythmus, Energie und unvergessliche Momente auf der Bühne.
Karl-Heinz Rindfleisch seitens der Tanzgruppe Gute Laune aus Satmar.
Wir bedanken uns, dass wir an dieser Feier teilnehmen können und wünschen weitere 50 Jahre Bestehen des Banater Kranzes. Ich meine, wir haben uns vor Jahren kennengelernt und seitdem sind wir eigentlich eine Vereinigung und wir treffen uns und freuen uns immer wieder, wenn wir uns treffen.
Zu den vielen Gästen des Festes zählte auch die banatschwäbische Mundart-Autorin und Banater Zeitung-Redakteurin Helen Alba.
Der Banater Kranz hat gefehlt. Es gab früher schon Hänschenklein, Rosmariner, dann der bunte Herbstreigen und dazwischen, also die Erwachsenentanzgruppe Bunter Kranz. Und weil das aus allen Ortschaften ein Schwob oder ein adoptierter Schwabe ist, das macht uns stolz. Also überhaupt unsere Generation, die an diese Tänze, an Walzer und Polka gewöhnt sind. Und wenn wir sehen, wie sie diese Schritte haargenau tanzen, also das ist eine Freude, die kann man mit nichts vergleichen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg weiterhin.
Anschließend der Traubenball wurde durch einen Einmarsch aller anwesenden Mitglieder der deutschen Tanzgruppen eingeleitet. Zu den Überraschungen des Abends zählte eine Tombola mit vielen lustigen Preisen, aber auch ein Gemeinschaftstanz und viele Walzer und Polkas, bei denen die Teilnehmer fleißig das Tanzbein schwangen.
Ist das wahr, dass das Tanzen jünger hält?
Ganz bestimmt. Ja.
Und fröhlicher.
Man kann sagen, man wird schon fit. Wir haben Gruppenkollegen, was manches Mal 100-200 Gramm zu viel haben, aber die werden dann über den Sommer, wenn da die vielen Kirchweihfeste sind und Aufmarsch und wieder abends Ball und wieder Aufmarsch, die specken schon ab. Man spürt sich jünger sozusagen. Meistens kommen die Erinnerungen an die vergangenen Zeiten hervor. Als wir noch Kirchweihfeste sahen in unseren Dörfern, da waren wir alle noch Jugendliche oder Kinder sozusagen. Das sind Erinnerungen, die leider bloß durch diese Feste noch ans Tageslicht gebracht werden können.
Tu nici nu știi
stradară și trenul pleacă iar. Noaptea coboară din cer fără cotar. Încă o lună va trece până vii și împreună iubitule vom fi. Doar pentru o zi și pleci, tu nici nu știi ce rești. Sunt nopțile, ce greu mi-e atunci când pleci. Atât de rești sunt nopțile atunci când pleci.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist hiermit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle. Unsere Morgensendung mit einer Dauer von fast einer halben Stunde ist um 7 Uhr UTC zu empfangen auf der Frequenz 11.620 kHz. Am Nachmittag bringen wir die erste Stundensendung des Tages ab 15 Uhr UTC auf 15.250 kHz. Unsere letzte Sendung des Tages, die ebenfalls eine knappe Stunde dauert, können Sie um 19 Uhr UTC auf 7.235 kHz hören. In digitalen Streaming-Formaten sind wir auch über Links auf unserer Internetseite www.rri.ro sowie auf üblichen Plattformen zu hören. Aufnahmen der Sendungen stellen wir ebenfalls ins Internet ein. Sie sind abrufbar beim Anbieter SoundCloud. Die Sendungen von Radio Rumänien International empfangen Sie auch über den Satelliten Eutelsat 16A, 16 Grad Ost, senkrechte Polarisierung, auf der Frequenz 11.512 MHz, Symbolrate 29.950, Standard DVB S2, Modulation 8 PSK, Audio PID 510. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und sagen nun auf Wiederhören.